Vollgas. Oh. Moment. Irgendwie ist das Kabel total verdings hier. Warte mal, ich muss das mal rausmachen. So, exquisite. So, ich muss mal kurz Musik ein bisschen leiser machen. So, alles klar. Mal gucken, ob heute der Sound wieder so ist wie gestern. Anscheinend ist der Sound wieder so wie... Wait a minute. Habe ich irgendwie Aussetzer oder so? Oder ist die Anzeige kacke? Windows Sound Settings. Alter, ich bekomme Anfälle. Warum... Macht da überhaupt... Nee, passt doch. Warum macht Windows da überhaupt Dinger dran, Alter? Ich fass es nicht. Nee, stimmt. Na gut. Ich habe heute aber auch rumgebastelt, was Audio-Zeug angeht. Also vielleicht... Nee, wobei an den Windows-Settings habe ich nichts eingestellt. Ich check's nicht. Da machst du nix. Ja, also Leute. Ist mir zu anstrengend. Heute stream bis Bettke, so sieht's aus. So ist richtig. Stream bis Bettke. Und ihr wisst, wann Bettke ist bei mir. Bettke geht schnell. Welche Audacity-Version? Keine Ahnung, irgendwas Uraltes, was ich vor 30220, das ist noch die ohne Rootkit drin. Nee, was war das nochmal? Kein Rootkit. Was haben die nochmal gemacht, wo sie in Ungnade gefallen sind? Ich hab schon wieder vergessen. Irgendwelche Logging-Geschichten haben sie bei Audacity eingebaut. Irgendwas mit Telemetriedaten oder so. Wo aber angeblich gar nichts ist, oder dann doch, oder dann, ach, was auch immer. Ja, exzellent. Ja, also, hey Max, die Lücke, die du angesprochen hast, ist jetzt offiziell. Meinst du die Razer-Lücke? Oder welche? Die Razer-Lücke war doch schon... Razer-Setup. Das war doch schon... vorgestern offiziell. Ach. Na gut, wenn es jetzt sogar schon die neue Schweizer Zeitung gecheckt hat. Guck. wenn es jetzt die ganzen Zeitungen aufschnappen, dann weißt du, es ist eigentlich schon old news. Wenn die das mitkriegen, dann ist es eigentlich schon ausgenutzt und vorbei. Leute, ich habe heute Progress Offstream Progress Action gemacht. Big Brain Paint Skills, mal gucken. Also, ich versuche euch mal kurz zu erklären, was ich heute gemacht habe. Ich zeige euch das auch im Stream, wenn es funktioniert. Also, guck mal. Pass mal auf. Also, das hier ist mein iPhone. Wobei iPhones sind ein bisschen abgerundet, das machen wir so. So, das ist mein iPhone. Ja, also, das ist mein iPhone. Das ist meine Fritzbox. Und das ist ein Decktelefon. Das versteht auch keine Sau, was ich hier male. Das muss ich beschriften. Das erkennt auch, was soll das sein? Okay, wartet mal. Wie macht man den Pain überhaupt Schrift hier? Fritzbox. Deckt Telefon. iPhone. So. Was ich heute probiere... Ach so, ja, und dann, darf man noch nicht vergessen, da machen wir hier so ein Ding. Das habe ich auch noch, so. Und das ist meine Kamera, Hoftor. So, was ich heute versucht habe zu programmieren, ist folgendes. Und es funktioniert auch. Zwar noch nicht hundertprozentig, aber es funktioniert auch. Also, was ich machen will, ist ja folgendes. Ich habe ja meine Türgegensprechanlage per Deckt angebunden. Ich mache das jetzt aber stellvertretend mit dem Deckt-Telefon. Also stellt euch vor, das ist die Türgegensprechanlage, aber zum Testen ist ein Deckt-Telefon. Also, was ich machen will, ist folgendes. Ich habe ein Deckt-Telefon, das ist angemeldet an der Fritzbox. So. Ich habe ein iPhone. Das hat mit der Fritzbox gar nichts zu tun. Das hat aber einen ZIP-Account mit Public, also einen. Das hat einen ZIP-Client drauf mit einem Account im Internet. Das ist jetzt aber nicht das Ding. So, was ich jetzt machen will, ist, wenn die Türe klingelt, also in dem Fall das Decktelefon, wenn das Decktelefon klingelt, dann möchte ich mit was selbst programmieren, selbst was ich selbst programmiert habe, dass das Ding einen neuen Call macht und den Sound von hier plus die Kamera zu einem ausgehenden ZIP-Call macht zu meinem iPhone, so dass ich dann dort Kamera und Sound von der Türgegensprechanlage habe. Okay, also was ich jetzt gemacht habe, ist folgendes. Ich habe jetzt auf meinem Raspberry Pi läuft jetzt ein .NET-Programm. Das ist das hier, machen wir hier, mein huge Erklärung. So, hier ist der erect anstatt deckt. Ja, das ist fast so. Kannst du sowas nicht mit Asterisk? Bestimmt, aber Selbstprogrammieren ist einfacher, als dass ich jetzt irgendwie noch Telefonanlagen lerne. So, also, was ich jetzt gemacht habe, ist folgendes. Also, der Raspberry Pi, also mein mit .NET-Programm. So. So, der Raspberry Pi, der meldet sich jetzt an als IP-Telefon an der Fritzbox. Also, der Raspberry Pi meldet sich an als IP-Telefon an der Fritzbox. Mit einer internen Nummer. Interne Nummer ist Sternchen, Sternchen 630, glaube ich. So. Das ist die interne Nummer. So. Jetzt kommt Trick 17. Ich rufe von diesem Decktelefon. Stellt euch vor, das ist stellvertretend. Moment, die Musik geht mir auf den Sack. Ich brauche irgendwas Entspannenderes. Irgendwas Entspannenderes. Ah, relaxing. Excellent. Huge, huge relaxing. Das ist nice. So, ich habe zu viele Tabs auf. Lull. Brain lag. Hier ist der Sound. So, okay, jetzt weiter. Danke für die ganzen Subs. Ich bin gerade komplett Big Brain konzentriert. Wen haben wir denn hier? Sebi. Danke für den Sub. Und der Tainzer, 26 Monate ist er am Start. Zwischendurch ja auch noch Take Viagra Die Hard hat auch noch Subs gehabt hier. Big Brain Nach mit Big Brain Prime Subs heute. So, also das ist die interne Nummer. So, und was jetzt passiert, ist folgendes. Ich wähle jetzt von hier die Nummer an überdeckt. So, und was jetzt mein .NET-Programm macht, ist folgendes. Das nimmt den Call an, holt sich das Audio daraus, ruft ein Bild von der Kamera ab und macht daraus einen. Ups, Alter, ist Paint scheiße. Und macht daraus einen kombinierten Call mit ZIP zu meinem iPhone. Und in diesem Call sind dann Audio plus Video. Das hier war ursprünglich nur Audio. Das ist ursprünglich nur RTSP-Video. Und ich nehme diesen Call per ZIP an und mache einen neuen ZIP-Call, wo dann Audio und Video drin ist. Ich zeige euch das demnächst mal im Stream, wenn es richtig funktioniert. Es ist einfacher, als ich gedacht habe, aber trotzdem, ZIP ist wirklich. Also, ZIP, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Das ist wirklich. Da kommst du ja vor wie im Mittelalter. Nein, mit RTSP hat das nichts zu tun. RTSP, das einzige, was RTSP ist, ist das zwischen Kamera und .NET. Was du meinst, ist RTP. RTP ist für Medienübertragung, genau. SIP ist das Signaling und RTP ist das für die Daten. So ist das. Das ist H264 Video innen drinne und PCMA Audio. So macht's das gerade. Und das funktioniert. Ich nehme jetzt, es klingelt jetzt bei mir auf dem Handy, ich nehme das an. Was mir das bringt, dass ich unterwegs mit jemand vor meiner Tür Gegensprechanlage dem zugucken kann und mit dem reden kann und der mich hört und ich ihn. Unterwegs, mobile, ja. So, genau. Das habe ich heute versucht zu basteln und es klappt tatsächlich erstaunlich gut. Und ich sehe ihn noch, genau, ich sehe ihn noch, was er da macht. Und das richtig Gute ist, ich kann den Call annehmen. Genau, das ist, das schreiben wir mal hier, ist Tür. So, und ich kann hier annehmen. Und nachdem das ja ein extra Call ist, der mit dem eigentlichen Call nichts zu tun hat, der hier leitet ja nur das Audio weiter, kann ich dem Typ sogar zugucken in diesem Call, ohne dass er mich hört. Dass er mich hört, muss ich erst einen Knopf drücken. Welche Lip hast du benutzt? Die hier. Die ist richtig gut. Die habe ich schon für WebRTC-Kram verwendet. Die hier. Das ist an sich richtig, richtig cool. Der hat auch viele Beispiele und sonst wie. Und es ist top aktuell. Auch der Arbeit, der entwickelt gerade. Die hat noch viel mehr Sterne verdient. Das ist wirklich geil. So, ja, und was ich damit machen kann, ist zum Beispiel mal wieder gucken, ob der DPD-Ausliefertyp entweder was sinnlos vor die Tür klatscht, wobei das macht eher Amazon, oder wieder abhaut, ohne einen Zettel reinzuschmeißen. Ja, alles, wie gesagt, habe ich alles hier mitgemacht. Audio-Video ist nach wie vor FFmpeg. Also das Audio von der Kamera ist, das Video von der Kamera ist abgerufen per FFmpeg und dann die RAW H264 Frames hier direkt reingehauen. Weil das Schöne ist, H264 und PCMA kann so gut wie als Audio kann im Prinzip jedes Endgerät. Ja, richtig, richtig biggest brain time. Und wisst ihr, was das Geile ist? Dass das über NAT funktioniert, auf Anhieb über NAT. Also sprich ins Internet raus hier. Hier ist ja noch mein Router dazwischen. Hat auf Anhieb funktioniert, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, ich muss irgendwelche NAT-Spezialitäten machen, dass das funktioniert. Nee, du hast nichts verpasst. So, nachdem ich heute nicht lange on bin, ich habe auch nichts großartig geplant, kann ich euch gleich sagen. Also jetzt habe ich euch ja erstmal aufgemalt, was ich heute programmiert habe. Ja, das können wir dann auch im Stream mal ausprobieren zusammen. Ich glaube, das ist was ganz Cooles für alle, die es brauchen. 99,99999999% der Weltbevölkerung braucht sowas natürlich nicht. Aber alle mit einer einer Türgegensprechanlage plus einer getrennten Kamera, die das mobil empfangen wollen. Tja, Hetzerstellsfortsetzung, ja, ich weiß es noch nicht. Ich wollte ja eigentlich heute machen, aber heute habe ich mich zu sehr mit meinem Progress-Projekt aufgehalten. Ja. So, Bad Gear Detection haben wir hier noch auf. So, Leute, wir gucken jetzt mal was. Wo ist es? Ich hab mich übelst weggeschmissen. Ist schon ein bisschen älter. Wartet mal. Ist schon ein bisschen älter. Ist von 2016 oder so. Wo sieht man denn, wann es hochgeladen wurde? Ja, von 2018. Ich fand's mega lustig. 240p in 2018, ja. Also eines der besten davon, die ich in letzter Zeit... Risitas, die ich in letzter Zeit gesehen habe. A por ella. Y cuando salgo en el lado de la noche había bajado la marea. Wir müssen Ahi hören. Leute, die Quali ist so schlecht. Ich kann auch nichts dafür, ne? Aber ich, wie gesagt, das ist richtig lustig.
Por ella. Y cuando salgo en el lado de la
Ah, Chat
montaña.
Overlay. Moment, Moment. Chat Overlay. Cackwait. Und Chico muss auch weg. Wo ist Chico? So, jetzt aber.
A por ella. Y cuando salgo en el lado de la noche había bajado la marea. La dejé amarrar tal como me lo dijo, la tiré, le puse un palo. Dice, llego a la cocina, eran las 2:30 de la noche. Vecina, ¿qué has, la has hecho? Allí la está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger la paellera. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde
Agil,
ya están aquí.
hau raus.
Miren, bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea.
Es wird noch besser. Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Es wird noch besser.
Estaba la paellera agarrada, entremetida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paella.
Wie in echt? Backups. Gibt's nicht.
Que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la.
Backups waren halt optional.
Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy.
Reports.
¿Había mucho dinero en el bote?
Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras a 500 caras, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa.
Ah, es tarde.
Hemos llorado los dos.
Das mit den Backups war das Beste. Das ist so nah an der Realität dran mit den Backups einfach nur. So nach dem Motto, Backups haben wir nicht. Warum haben wir keine Backups? Ja, wir haben euch gesagt, dass Backups gemacht werden mussten, aber ihr habt gesagt, das ist optional. Haut den Kram raus, scheiß auf Backups. Wie heißt das Add-on für Twitch-Emotes? FFZ. FFZ finde ich persönlich besser als BTTV. Es ist echt die Realität. Wo ist jemand stehen geblieben hier? Wow. Nein, 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 das haben wir jetzt nicht gesehen. Keck, wait. Liegt. Sind wir, wo waren wir denn jetzt? Ja, ich habe mir vorhin ein bisschen Battlefield Gameplay angeguckt. Kann man natürlich auch einen Stream nicht machen, ne? Bestimmt wieder Instant Strike. Hier, guck, wurde mir direkt auf der Startseite empfohlen. Instant Strike. Es ist leider traurig nah an der Wirklichkeit, ja, das stimmt. Robin Orange, Dankeschön für den Sub. Ja, ist wirklich hart nah an der Realität dran. Übrigens nochmal hier, Leute. Richtig Massive Brain. Ihr habt mir doch auf Amazon folgende Dinger empfohlen. Das hier, ne? Wirklich, ohne Scheiß. Ich hab das jetzt noch ein zweites Mal gebraucht, was ich mir da gekauft habe. Nicht nur für das Kabel zum Keller. Richtig geil. Warum habe ich mir sowas vorher noch nicht angeguckt? Der Chat wusste es wieder. So einfach wie damit habe ich noch nie... Was heißt noch nie? Also ich mache eigentlich so gut wie nie Netzwerkdosen. Ich habe damit normalerweise nichts zu tun, aber... So einfach wie damit machst du sonst keine Netzwerkdose. Das ist richtig Massive Brain Chat. Netzwerkdose hin, also Kabel durch, Clips. Selbst das Auflegen ist easy as fuck. Du fädelst einfach das Netzwerkkabel mit den passenden Farben da rein. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass meine Kabel eben nicht blau-weiß, grün-weiß, rot-weiß haben, sondern einfach nur weiß und blau verdrillt. Das muss man halt nacheinander machen, aber passt wunderbar. Was man damit macht, Das ist eine RJ45-Buchse für Netzwerkkabel. Genau. Das hier hinten machst du da rein und vorne steckst du dann Stecker rein. Oder du machst in Netzwerkdose, wo du dann Stecker reinsteckst. Warte mal, ich zeig dir das mal. Gibt ganz gutes Video. Aber das gucken wir jetzt. Ich skipp das nur mal durch an die Stelle, wo man was sieht. Das Video war, glaube ich, schlecht.
Hallo?
Genau. Du fummelst, also jetzt abisoliert er das Kabel erstmal und so. Jetzt vielleicht eine dumme Frage, aber muss man die Kabel alle einzeln da reinfriemeln? Ja, musst du. Wie willst du es denn sonst machen? Netzwerkkabel sind halt nun mal 8 Adern innen drinne. Das ist aber alles mal besser als Stecker draufkrimpen. Stecker draufkrimpen ist noch viel mehr Gefuddel. So, also, das hier ist tatsächlich relativ einfach. Das ist gar kein Gefuddel, guck mal. Also, du isolierst dein Kabel ab, dann holst du hier die einzelnen Adern raus und dann hast du da so eine Auflegehilfe dabei. Ah, Alter, mach mal hinne. Hier. So, jetzt fängt er an. Guck, du hast so eine Auflegehilfe dabei, da steckst du einfach die jeweilige Farbe einfach nur noch rein. Das ist total einfach im Vergleich zu Steckerkrimpen. Steckerkrimpen ist immer Finger verrenke, aber das hier ist easy. Guck, du machst nichts anderes. Das ist das Einzige, was du machen musst. Du suchst dir das Loch für die passende Farbe und ziehst das einmal durch. Fertig. Mehr musst du nicht machen. Und das machst du jetzt 8 Mal. Also das ist wirklich, dazu kann ich eigentlich nur sagen, das ist... Easy as a fuck. Stecker krimpen, nee, ich hasse das. Zumindest, ich habe es jetzt gerade gebraucht für mein Kabel im Keller. So, dann hast du das alles aufgelegt und dann nimmst du eigentlich, dann schneidest du außen ab. Und dann, nachdem du außen abgeschnitten hast, das muss man alles nicht machen, was der da macht. So. Dann schneidest du außen ab. Ja, auf. Und dann, pass mal auf, du musst jetzt nichts anderes machen, als den Stecker da reinsetzen und dann das Gehäuse zumachen. Fertig, das ist alles. Also so einfach, fest und sicher habe ich noch nie Stecker und in dem Fall Buchsen an Netzwerkkabel gemacht. Das ist wirklich easy as fuck. Guck, habt ihr es gesehen? Da sind Messer drinne, die schneiden dann selbst ins Kabel. Du musst da auch nichts abmachen oder so. Die Messer schneiden dann selbst in die Kabel rein. Einfach nur draufsetzen. Und jetzt den Stecker zudrücken. Das Reindrücken muss man, by the way, gar nicht machen. Es reicht, wenn man den Stecker runterklappt. Das drückt es automatisch rein. So, Stecker rein. Und zack, fertig. Das war's. Netzwerkkabel einsatzbereit. Und das Gute ist, dass es kein RJ45-Stecker ist, sondern eine RJ45-Buchse. Das heißt, es ist auch wunderbar geeignet für Wandsteckdosen. Also für, nicht für Steckdosen, also für Wandnetzwerkdosen. Sowas hier. Genau. Macht er hier ja auch. Guck, genau. Dann, nee, das nicht, das nicht. Das ist mit Auflegedings. Ja. Ich habe das Krimpen in der Ausbildung verpasst, das macht nichts. Krimpen ist mega Sack. Irgendwie. Heute mal irgendwie ein bisschen was nicht ganz so. So ist das hier. Ja, gut, wunderbar. Okay, also, das ist wirklich richtig geil. Also der Chat hat's gewusst, ich wusste es nicht. Aber der Chat hat bei sowas ja eh Ahnung. Hab fast eine Stunde gebraucht, um ein Kabel zu krimpen, weil ich das einfach nicht hinbekomme. Ja, Kabelkrimpen ist auch sackt einfach nur richtig. Kabelkrimpen ist Müll. Videovorschlag, React Gaming Memes 2. Wie, ich soll reacten auf eine Reaction oder was? Nee. Irgendwann ist auch mal mit Reaction übertrieben. Ist Krimpen die Hülle entfernen? Nein, Krimpen ist ein Stecker drauf machen vorne. Nö, reicht. Die Sache ist bloß die, du hast nicht genug Anschlüsse für viele Netzwerkdosen. Ich meine, Netzwerkdose hat zwei Anschlüsse. Normale Netzwerkdose hat zwei Anschlüsse. So. Und wie viele Ports hat eine Fritzbox? Fünf oder so? Oder sechs? Das reicht dir schlicht und ergreifend nicht. Wie viele Ports hat denn so eine Fritzbox? Chainlord, das ist normal. Diese Videos werden am Anfang immer nicht viel geguckt, aber gehen dann nach 2, 3 Tagen richtig hoch. Das habe ich bei den Stats vom aktuellen Video auch gesehen. Gestern haben nicht so viele geguckt. Heute haben jetzt schon quasi die Hälfte nochmal oben drauf geguckt. Und ich sehe es auch in dem Graph. Das zieht immer an nach 1, 2 Tagen bei diesen Videos, weil das relativ wenige gucken von meinen fast 300.000 Leuten, sondern eher vom restlichen YouTube-Leute herkommen. So, wie viele Ports hatten so eine Fritzbox? Zeig das Ding doch mal von hinne. Zeig das Teil doch mal von hinne. Wie viele Ports hatten das? Hier, vier. Vier. Viel zu wenig. Viel zu wenig. Also kannst du vergessen. Kannst vergessen. Also, es ist nicht nachteilig von der Performance her oder so. Das ist kein Problem. Du wirst schlicht und ergreifend nicht genug Anschlüsse an der Fritzbox haben, um dort irgendwie großartig Kabel zu verlegen. Wenn man jetzt so die Hardcore, wie sagt man, strukturierten Verkabelungsfans nimmt, die würden jetzt natürlich sagen, du solltest gar keine Kabel direkt nehmen, sondern ein Patch-Panel, wo deine Kabel rauskommen und dann vom Patch-Panel per Netzwerkkabel. Aber ganz ehrlich, man muss es auch nicht übertreiben. Also ich hab's bei mir auch so, Netzwerkdose im Serverraum. Ich habe hier oben die. Irgendwo da. Weiß nicht, ob man sieht. Hier. Alter Max. Zeig doch mal deinen Raum. Nein. Da, hier oben drüber sind die Netzwerkdosen. Da eben. Hier. Da unten hocken die Netzwerkdosen. Und das reicht. Ich habe eine Netzwerkdose, dann geht das Kabel dahinter beispielsweise in den Keller und unten im Keller ist dann halt nochmal so ein Keystone-Dings drauf. Aber die Sache ist halt die, Patch-Panel oder nicht, es ist eigentlich vollkommen egal. Letztendlich, irgendwo müssen die Kabel hier eingestöpselt werden. Und da kommst du mit einer Fritzbox alleine nicht weit mit 4 internen Ports. Das heißt, du wirst auf jeden Fall noch einen zusätzlichen Switch brauchen, den du dann an die Fritzbox anschließt. Also du nimmst deine Fritzbox, schließt da dran, sagen wir mal, einen 24-Port-Switch an, dort wo die ganzen Netzwerkkabel rauskommen. Und dann kannst du das machen. 24-Port-Switche sind auch nicht mehr so teuer. Das muss theoretisch nicht mal irgendwas Managed-mäßiges sein. Wenn du Kameras willst, solltest du dir vielleicht noch Gedanken zu machen, ob das nicht direkt ein PoE-Switch wird. Ja, also wie gesagt, performance-technisch ist eine Fritzbox da nicht irgendwie großartig von Nachteil, aber du hast schlicht und ergreifend nicht genug Ports an deiner Fritzbox. Das System haben wir seit Jahren bei uns in der Firma. Ja, siehste? Die Profis haben das ja. Leute, weiß jemand, wie teuer? Hat jemand eine Ahnung, wie teuer jemand ist, der den Garten ordentlich macht? So Garten aufräumen. Sachen, so wie nennt man sowas? Gartenservice. Ich brauche keinen Landschaftsbauer oder so, der soll mir da nichts hinlastern oder so. Gärtner. Ja, was wahrscheinlich stimmt. Man könnte es tatsächlich Gärtner nennen. Was kostet so ein Gärtner? Kost der Kostenheld. Was kostet ein Gärtner? Ja, zumindest müsste ich da mal wieder Hecken schneiden, Rasen mähen und Zeug zurückschneiden machen. Könnte es nicht selbst machen. Ich hasse Gartenarbeit, Alter. Pass auf die Steinreinigungsbetrüger auf. Ich suche mir jemanden im Internet raus mit guten Bewertungen. Ich komm das machen. Nee, nee, lass mal. Niemand aus dem Chat. Und hat's funktioniert? Eher nicht, würde ich mal sagen. Xenpi, Robin Orange, danke für die Subs. Ich habe aber die Hälfte übersehen. Gut. Ja, vier Ports ist viel. Vier Ports netzwerktechnisch ist viel zu wenig. Also ich hab's mittlerweile so. Mal kurz noch mal zu Netzwerkgeschichten ist fertig. Also ich hab's mittlerweile so. Man sieht's hier am Anfang schon mal ganz, ganz gut. Alter, nicht bewegen, Max, nicht bewegen. Nicht bewegen. Hallo? So, man sieht's ja eigentlich ganz gut. Ich habe hier oben auch so einen Keystone-Patch-Panel-Verschnitt. So, da unten drunter, ich glaube. Man das irgendwo? Ja, also ich habe eine Fritzbox, eine Unity Media Connect Box, einen MikroTik Router, der macht eigentlich alles. Die Fritzbox ist nur für DECT und VoIP da. Das Unity Media Ding ist halt da, weil man ein Kabelmodem braucht. Und das Ding macht auch PoE, das reicht mir aktuell. Ich habe drei PoE Ports, die benutze ich für Access Points. Fertig. Reicht. Ein Uplink-Port zu Unity Media und ein Port zum internen Switch. So, und den internen Switch, den habe ich hier oben. Wenn ich jetzt mal hochgehe, dann sollte man das eigentlich sehen. Da ist er. Da war er. Ich glaube, das zeige ich nachher nochmal besser. Hier. Da. Genau, und oben habe ich einen Switch. Einen 10-Gigabit-Switch mit 4 10G-Kupfer-Ports und 12 10G-SFP-Plus-Glasfaser-Ports, wobei es ja keine Glasfaser-Ports sind. Es sind SFP-Plus-Ports, da kann man alles Mögliche dran machen. So, und dann habe ich so gemacht, an den Stellen, wo ich dann noch weitere Ports brauche, habe ich nochmal einen Switch stehen. Also ich habe hier hinten in der Ecke auf dem Schreibtisch noch einen 8-Port-Switch stehen. Ich habe drüben im Wohnzimmer noch einen 5-Port-Switch stehen. Ich habe im Keller noch einen 5-Port-Switch stehen und ich habe im Erdgeschoss noch einen 5-Port-Switch stehen. An den Stellen, wo man es braucht. So, und hier eigentlich immer nur Uplink. War für mich einfacher, als Kabel durchs ganze Haus zu legen, weil ich habe halt keine Leerrohre. Ich habe da halt ein Kabel durch. Da mache ich lieber einen Switch unten hin, bevor ich dann irgendwie gucke, dass ich da 6 Kabel durchkriege. Aha. Ich muss mir übrigens einen neuen Hochdruckreiniger-Aufsatz kaufen für das Regenrinnenrohr. Hat da jemand, ich weiß, es ist übelst random jetzt, hat da jemand Erfahrung mit Dachrinnen-Hochdruckaufsatz-Dings, sowas da? Sowas hier in der Richtung. Hat das schon mal jemand gemacht? Also, die Regenrinne bei mir am Stall ist total, also das ist so ein, ich nenne es mal Stall, das ist quasi Nebengebäude. Nochmal. Also das, wo ich hier wohne, das besteht ja im Endeffekt aus dem eigentlichen Haus, dann so eine Art Stall und dann nochmal eine Garage. So. Wo ich mir übrigens schon überlegt habe, ob ich auf die Garage nicht mal irgendwie wie Solarpanels drauf machen soll oder nicht. Zumindest das Regenrohr am Stall ist kaputt. Ich will nicht die Regenrinne sauber machen, ich will im Rohr, wo das Wasser abläuft, sauber machen. So, und so wie ich das jetzt verstehe, steckt man halt diese Teile da rein und lässt die durch Hochdruck reinigern, bis halt das Rohr wieder frei ist. Nimm so ein Ding, was du auf den Akkuschrauber schraubst, was dann einfach dreht. Hä? Du meinst keinen Bohrer, denke ich mal. Ich will nicht nur ins Rohr, ich will das nicht nur ins Rohr stecken, Chat, ich will das sogar ins Rohr spritzen. Wenn ihr das jetzt schon so genau ausgeführt haben wollt. Ja, sowas brauche ich, aber Chat hat von sowas natürlich keine Ahnung. Ich ja auch nicht. Nehmt man da nicht so ein Fräse-Ding? Es gibt zwei Sachen. Es gibt einmal das hier für Hochdruckreiniger und man kann auch so eine. So, man kann auch so eine Dreck, so ein Ding, wo man Abflussrohre mit sauber machen kann, nehmen, aber sowas habe ich nicht. Aber ich habe einen Hochdruckreiniger. Gurgel mal nach Kercherratte. Kriege ich da jetzt nicht irgendwelche Gachibas-Dinger oder so? Kercher-Rohrreiniger. Ja, sowas ist das doch im Prinzip, was ich holen will, oder? Das ist doch sowas in der Richtung. Genau sowas. Das ist doch das, was ich gerade auf Amazon gezeigt habe. Sowas. Gleiche Produkt. Gleiche Produktkategorie. Das hier oben steckt, kommt dann auf der Seite vom Hochdruckreiniger rein und das Ding hier vorne, das kleine Ding, so ein bisschen wie bei der Darmspiegelung, kommt das Ding kommt dann ins Rohr. Nee, nicht bei AliExpress. Das kaufe ich nicht bei AliExpress. Für den Fall, dass du meinen Text oben überlesen hast, würde eventuell im jeweiligen Raum ein Switch-Hub anschließen. Ja, hab nicht einen Switch. Ja, das kannst du ja machen. Das ist eine gute Idee. Aber trotzdem, dann kannst du mit der Fritzbox plus vier Räume versorgen. Als Uplink. Also ich würde gucken, dass ich gerade in meinem Technikraum, wo die Sachen zusammengeführt werden. Ich meine, du musst. Dann hol dir halt kein 24-Port-Switch, wenn dir das zu teuer ist, wobei die gar nicht mal so teuer sind. Also ein halbwegs qualitativer 24-Port-Switch kriegst du sogar schon mit 10 Gigabit Uplinks relativ günstig mittlerweile. Ich sollte Werbung für MikroTik machen. CSS 3. Den da, guck mal. Was kannst du bei dem Preis verkehrt machen? 130 Euro, du bekommst 24 Ports und 2x 10 Gigabit Uplink. Falls du mal beispielsweise NAS anschließen willst oder sowas. 10G. Also viel besser und günstiger wirst du es nicht kriegen. Du musst dir da auch keine großen Gedanken machen. Da ist kein Router-OS drauf, da ist Switch-OS drauf. Da kannst du gar nicht großartig einstellen. Du musst gar nichts einstellen. Das geht einfach. Aber du kannst WLANs und Sachen einstellen, wenn du willst später. Also du könntest zum Beispiel sagen, okay, ich mache aus diesem Switch logisch, trenne ich in drei logische Switche auf. An den Switch kannst du die Kärcherratte anschließen. Was, per PoE oder? Das wär's mal was. PoE Hochdruckreiniger. Das sollen die mal erfinden. Da kannst du überall Hochdruck reinigern, wo du Netzwerkkabel hast. Das wäre doch mal was. Ach so, selbst wenn das im Wohnzimmer ist, ich glaube, der hat sogar, ist sogar leise oder hat, glaube ich, gar keinen Lüfter drin. Also das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Investition. So habe ich es ja auch gemacht. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so einen oben stehen. Ich habe oben halt einen 12, einen 16-Port-Switch. 10G, total oversized, aber immerhin. Ja. Also den kann ich echt empfehlen, der ist richtig nice. Und man sollte nicht auf die Idee kommen, mit diesen günstigen... Das ist nicht PoE, nee, der kann keinen PoE. PoE muss man, also man kann den powern über PoE, aber man kann den nicht betreiben über PoE. PoE ist teurer, aber gibt's auch. PoE, also ich glaube, weiß gar nicht, ob die einen günstigen 24-Port PoE haben. Müsst man mal schauen. Man sollte sich zumindest nicht dazu hinreißen lassen, den hier zu... Also, man kann das schon machen, aber man sollte sich nicht dazu hinreißen lassen, jetzt sagen wir mal, den hier zu kaufen. Der hat das komplette ausgewachsene Betriebssystem von Mikrotik drauf. Das macht aber die Einrichtung für Noobs fast unmöglich, ja. Der andere ist total easy, anschließen und gutes. Router OS ist halt richtig Big Brain Champ, wenn man da ein paar bestimmte Sachen drin machen will. Und man musste auch dazu sagen, das Ding ist kein guter Router. Ich meine, du hast dann zwar Router OS drauf und kannst da zwar auch drüber routen, aber die sind auch CPU-technisch überhaupt nicht dafür gemacht. Das sind Switche, guck mal. Ich meine, das Ding geht noch. Der alte hatte, glaube ich, irgendwie eine 250 MHz CPU oder sowas drin, die alte Version davon. Das war richtig, richtig Painstamp. Also die Dinger sind wirklich nicht zum Routen gedacht. Bridging. Ja, die machen noch nicht mal Tests. Also lohnt sich nicht, wenn man damit irgendwas routen will. Kann man machen, würde ich aber nicht empfehlen. Telekom Speedports sind auch nicht zum Routen gedacht. Naja, also ich würde sagen, performance-technisch wahrscheinlich. Besser oder zumindest auf ähnlichem Niveau wie die Mikrotik-Switche, wenn du mit denen routest. Also, die hauptsächlich als Switche gedacht sind. Was ist denn da so an CPU da drin in der aktuellen Fritzbox? So schlecht sind die, glaube ich, gar nicht. Wo bin ich denn hier gelandet? Wo zum? Monka S? Wo bin ich denn hier gelandet? Box, Mann. Was ist denn für eine CPU in der Fritzbox drin? Weiß man das? Das sagt ja nichts. Wir müssen wissen, was das für eine ist. Dual-Core-CPU mit einer Taktfrequenz 600 MHz, bla bla bla. Ja, das ist schon mal wahrscheinlich besser als das, was in irgendwelchen Mikrotik-Switchen drin ist. Switchen, wohlgemerkt. In Router sieht das anders aus. Programmierst du dir heute das Programm, das du am Anfang vorgestellt hast? Nee, das habe ich heute gebastelt. Das machen wir uns, das gucken wir uns auch in einem der nächsten Streams an und bauen das nochmal nach. Aber heute Abend mache ich das nicht mehr. Der Geheimtipp ist ein Laubgebläse. Ja, aber mit Laubgebläse komme ich ja nicht in das Rohr rein. Welches Programm? Das hier. Um eine Kamera und ein ZIP-Telefonat miteinander zu verbinden und als einzelner Call Audio-Video per ZIP an ein iPhone ZIP-Client zu schicken. Big Brain Time, das speichere ich mir mal. ZIP Magic. Brauche ich bestimmt irgendwann nochmal. Es ist erstaunlich einfach gewesen. Hey Max, hab bald ein Vorstellungsgespräch bei meinem Traumarbeitgeber. Sowas gibt's. Ja, kann ich mir vorstellen. Hast du irgendwelche Tipps? Du warst doch bestimmt auch schon mal in der Situation oder hast jemand anderen interviewt. Also, die Vorstellungsgespräche, wo ich dabei war, kann ich so an einer Hand abzählen. Und die waren eigentlich allesamt... Vielleicht habe ich mir auch nur die Paints-Champ-Dinger gemerkt. Die waren allesamt ein bisschen... Bisschen zum Fremdschämen. Aber das lag an den Kandidaten und an den Fragen oftmals. Also, Ich habe euch doch von dem Typ erzählt, der gesagt hat, seine Matheabschlussarbeit ist unter Verschluss und er hat irgendwie die dritte Vermutung von XY behandelt und so. Das hatte ich euch ja mal erzählt. Und wo dann einer von den... Ja, das kann ich nicht so kurz erzählen. Das muss ich... Okay, drei Sätze dazu. Drei Sätze dazu. Das für alle, die es nicht kennen, die meisten sagen wieder, cool Story, habe ich schon 5-mal erzählt. Also. War heute in Ulm, hab das Wohnungsrechenzentrum nicht gesehen. Ja. Muss mal gucken. Irgendwo beim Rathaus in der Nähe. Irgendwo in der Innenstadt beim Rathaus ist das. Also, es hat sich einer bei uns beworben auf der Arbeit und der hatte, weiß ich, irgendein, ich sag jetzt mal, Diplom oder so, war es kein, wahrscheinlich war es, ich glaube für Bachelor musste gar keine richtige großartige Neuerung Arbeit schreiben, wahrscheinlich ein Master oder so, in Mathe, zumindest hat er einen Abschluss in Mathe, da hat er einen Abschluss in Mathe gehabt und war halt das übliche Hin und Her, Frage hier, Frage da, bla bla, was hast du schon cloudmäßig gemacht, was hast du jenes gemacht? So, und irgendwann kam dann einer der Prüfer, Leute, die mitten in diesem Vorstellungsgespräch gesessen haben, kam drauf, den zu fragen, ja, sagen Sie mal, Sie haben doch Ihren Abschluss in Mathe, was war denn so das Thema Ihrer Abschlussarbeit? Und da meinte der, ja, die dritte Vermutung von XY hat er behandelt. In seiner Abschlussarbeit. So, und damit dachte der eigentlich, jetzt ist wieder gut. Ja, es hat ihn wahrscheinlich noch nie jemand nach seiner Mathe-Abschlussarbeit gefragt. Die Leute haben alle gesagt, ah, lass mich in Ruhe damit, ich habe keine Ahnung, was die dritte Vermutung von irgendwem ist. Gut, lass mal bleiben. Nicht so bei uns. Der hat Pech gehabt, denn in diesem Vorstellungsgespräch saß einer, der sein Hobby, der quasi fast gesamte Freizeit darauf verwendet, ungelöste Mathe-Probleme zu analysieren. Der ist in irgendeinem Frankfurter Mathe-Club, fragt mich nicht. Und der geht, ich habe das Gefühl, er geht bloß arbeiten, dass er genug Geld hat, dass er weiter rechnen kann. So, das heißt, der Typ hatte Pech. Der hatte eine Abschlussarbeit, die angeblich auch unter Verschluss ist und sowas, die man nicht angucken kann. Also der hatte einen Abschluss, wo man nicht nachvollziehen konnte, ob er wirklich einen Abschluss hat. Und der hat halt irgendwas Mathematisches gesagt und er hat halt nicht damit gerechnet, dass dann dort einer sitzt, der Ahnung davon hat. Der hat im Umkreis von 200 Kilometer wahrscheinlich den einzigen bei sich im Raum sitzen gehabt, der wusste, wovon der Typ spricht. Und dann fragt er ihn so, die erste und zweite Vermutung, die kenne ich, aber ja, was sagen Sie mal, was war da nochmal die dritte? Und das hat den Typ so unglaublich aus der Fassung gebracht. Der war am Ende danach, Alter. Der war vorbei. Der hat aber auch Pech. Warum sitzt der einzige Typ im Umkreis von 200 Kilometern, der weiß, was das ist, bei ihm im Vorstellungsgespräch? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe wirklich kein... Ich bin noch nicht mal, ob es irgendwie Vermutung war oder ob es irgendwie Satz von XY war. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas, was ich noch nie gehört habe. Also nichts von den Bekannten. Also nichts von denen, die auch Noobs kennen. Ja, aber er hat wirklich Pech gehabt. Kannst du deinen Kollegen fragen? Den kann ich nicht mal fragen, weil der ist nicht mehr da, der Mathe-Pro. Das war auch nie mein Kollege. Das war Teamleiter von einem anderen Team. Er interessiert sich halt sehr für Mathe. Macht hobbymäßig nichts anderes. Ja, also das war, okay, aber jetzt zu der eigentlichen Frage. Ja, ich meine, ich war auch schon in der Situation, dass ich Vorstellungsgespräche, bei manchen war ich dabei, aber ich habe auch schon auf der anderen Seite gesessen. Ich kann dir da keine großartigen Tipps geben. Ich habe nicht oft meinen Arbeitgeber gewechselt, also ich habe jetzt nicht so die Wahnsinnserfahrung, was Vorstellungsgespräche angeht, dass ich sagen würde, ja, genauso muss es sein. Aber eins kann ich dir sagen, 99% der YouTube-Videos sind Schrott, meiner Ansicht nach. Ja, das ist dann entweder von irgendeinem Personaler, der dir irgendwas vorfantasiert, was er gerne hätte, ohne sich da mal wirklich Gedanken drüber zu machen, oder sie stellen irgendwelche Gespräche nach, keine Ahnung. Also was bei mir immer gut funktioniert hat, ist, gerade wenn die anderen auch nicht so genau wussten, was sie sagen sollen, wenn man ich will, also Initiative ergreifen ist das falsche Wort, wenn man einfach von sich aus was sagt. Ich kann mich noch dran erinnern, wo ich mein Vorstellungsgespräch für die Ausbildung hatte. Da bin ich auch reingekommen. Oh, die Musik ist mir zu stressig. Da bin ich auch reingekommen und habe gesagt, die eine Frage im Vorstellung in diesem Einstellungstest war echt gemein. Und da haben die mich gefragt, warum, weshalb. Und dann sind wir irgendwie da zu meiner Internetleitung gekommen und ob ich wüsste, wie es hinter der Internetleitung aussieht und bla 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 bla. Da kam eins zum anderen. So, also ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, ich meine, du sollst die jetzt nicht voll labern, auf Teufel komm raus, aber wenn man, bevor man da irgendwie dann so eine halbe Minute komische Stille hat und die einen noch irgendwelche random Dinger fragen, so wie viel Smarties passen in einen Smart, ist es, glaube ich, gar keine so schlechte Idee, wenn es so eine Ruhe und alle gucken sich an, keiner weiß, wer als erstes was sagen soll, wenn man einfach irgendwas Unverfängliches sagt am Anfang. Am besten natürlich auch was, wo man gerne hätte, dass das Gespräch in diese Richtung geht. Aber ansonsten, ich bin da echt der Falsche für irgendwelche Supertipps, was das angeht. Der Rohrreiniger würde ich auch nicht benutzen. Ich mach da mit dem Hochdruckreiniger, wird durchgespritzt. Nur 4 Räume versorgen, weil 2 Zimmerwohnungen. Selbst in eine 2 Zimmerwohnung reichen dir 4 Ports an einem Switch teilweise nicht aus. Cloud ist bloated, genau. Kennt sich einer von euch, ich weiß, ich frage euch heute total viel random Zeug. Kennt sich einer mit Pumpen aus? Ich habe eine Pumpe und ich bin zu dumm für die Pumpe. Und zwar, die Pumpe hat einen Startknopf und einen Run-Knopf. Nein, keine Penispumpe, Chat. Weiß nicht, ob man das Bild sieht. Ja, genau. So sieht das aus. Also, guck mal. Die Pumpe hat einen Startknopf und einen Run-Knopf. So. Und was ich gelesen habe dazu, ich habe natürlich gleich mal Internet gegoogelt, ist folgendes. Also, hier ist der Uplink dran, quasi. Hier ist quasi der Uplink dran. Das ist angeschlossen und geht mit einem Schlauch an das Rohr, quasi. Mit Wasser drin. So, was ich gemacht habe, ist folgendes. So habe ich zumindest im Internet gelesen. Also, ich habe das Ding auf Start gestellt, habe das hier oben abgeschraubt und habe die Pumpe voll gefüllt mit Wasser. So, langsam und so lang, bis halt nichts mehr abläuft. Dann dann habe ich Strom angemacht und habe den Wasserhahn aufgedreht, hier, für den Uplink. So, und dann hat die Pumpe gemacht. Versucht das mal so nachzustellen. So, und dann habe ich, als die Pumpe quasi komische Geräusche gemacht hat, dann habe ich umgestellt auf Run. Weil so wie ich das gelesen habe, machst du das nur auf Start, dass die Pumpe eben, dass das Wasser nicht rausläuft zum Auffüllen. Und sobald du Start gemacht hast und du merkst, dass es saugt, stellst du auf Run um. Aber ich habe das 5-mal versucht. Ich habe es ums Verrecken nicht zum Laufen bekommen. Ich habe jetzt vermutet, dass zu wenig Wasser aus dem anderen rauskommt. Aber ansonsten, ich war da zu dumm für. Hat jemand eine Ahnung davon, wie das funktioniert? Also, ich war da wirklich zu blöd für. Was ist PoE? Power over Ethernet. Die Musik ist mir echt zu stressig. Man hier. Ah. Ja, bei dem Song haben sich meine Eltern kennengelernt, oder wie war das? Was ist der Standardspruch, den der Chainlaw immer im Chat schreibt? So. Genau, das ist Strom übers Netzwerkkabel. Genau. Ja, dass da Cloud-Router-Switch draufsteht, das ist Mikrotik-Logik. Deswegen heißt ja auch CRS. CRS ist bei Mikrotik Cloud Router Switch. Was für eine Pumpe? Sowas da. Ich habe keine Ahnung, was das für eine ist. Die sieht fast genauso aus wie die. Ich könnte sogar fast sagen, das ist die. Songname, das ist der Wii Shopping Kanal, glaube. Oder Mii Channel. Ja, der Mii Channel ist. Auf der Tasmota drauf, das müssen wir mal probieren. Ja gut, Sachen über Google rauskopieren kann ich auch. Ich dachte nur, es hat jemand von euch sowas schon mal benutzt. Wirst du das Quake Remake on Stream spielen? Nee. Das ist zu stressig. So. Ja, Chat. Wie gesagt, kein großen Plan heute. Ich habe nur gedacht, ich komme mal on. Weil ich jetzt vor... Also, gestern war ich on, aber davor war ich ja schon eine ganze Weile nicht mehr. Also, am einfachsten füllst du das Saugrohr vollständig mit Wasser. Das Saugrohr auch noch. Da muss ich ja alles abstöpseln. Das Saugrohr füllen kann. Habt ihr eigentlich gesehen im Video? Die haben geantwortet. Die Pirates. Ah ne, ihr könnt es ja gar nicht sehen, weil das Comment war ja wieder weg. So, gibt's noch irgendwas? Lass mal kurz in mich gehen. Ach ja, habt ihr gesehen, ist wieder Bahnstreik. Entweder ab heute oder ab morgen, hä? Ersatzplan läuft stabil. Ist das hier in Frankfurt? Zeig mal her. Ne, das ist, gut, könnte Frankfurt, aber erkennt man nicht wirklich. Ich gehe mir so auf den Sack. Nervt mich einfach nur. Ich hatte eigentlich vor, die Woche nochmal nach Frankfurt zu fahren auf die Arbeit, aber das werde ich jetzt wohl sein lassen, solange da Streikstelz am Start ist. Das ist ein normaler Brunnen. Das ist ein Brunnen, nein, das ist im Prinzip einfach nur ein Rohr in der Erde. Das hat der Opa da vor 60 Jahren mal reingehämmert. Und obendrauf ist so eine Pumpe. So eine Pumpe mit Hebel. Wisst ihr, sowas Oldschooliges und so eine. Das nennt sich geschlagener Brunnen. Ja, genau, sowas ist das. Eine Schwengelpumpe. Ist das wirklich so? Geiler Name. Warum heißt das Schwengelpumpe, Alter? Hab ich noch nie gehört. Geiler Name. Schwengel. Da suche ich jetzt nicht danach. Unter Schwengelpumpe könnte man also auch schnell was anderes finden mit Google Image Search. Der Griff ist der Schwengel. Ah, verstehe. Ne, ich google das jetzt bestimmt nicht nach Schwengelpumpe. Leute, wisst ihr was? Ich hab übrigens das jetzt gemacht, auch wenn es total bescheuert ist. Genau das da. Ich habe mir jetzt 2 Stück bestellt. Das sind übrigens nicht die richtigen. Das sind nicht die richtigen. Die aus dem Video habe ich mir bestellt. Moment, ich zeige euch welches. Also wir haben ja letztens das Video geguckt mit dem Dude, der hier seine RGB-Hausnummer gebaut hat. Sowas will ich auch. Und ich habe mir jetzt bestellt bei AliExpress. Gleich 2 natürlich, weil ich bestelle nie einzeln, wisst ihr ja. Und dann baue ich mir jetzt eine RGB-Hausnummer. On Stream machen wir das Ganze übrigens. Weil ich noch nicht sicher bin, ob ich überhaupt draußen an die Wand hänge, aber ich finde die Idee so geil. Und wir bauen on Stream dann eine exzellente Hausnummer mit RGB drin. Was mit dem Druckschalter meine ich, dass sie nur funktioniert, wenn du den Hahn im System öffnest. Okay. Ich sehe, Pumpen einschalten ist komplizierter, als ich mir das so vorgestellt habe. Wie hat sich das Mod-Team... Hat das Mod-Team sich da überhaupt Gedanken drüber gemacht? Keine Ahnung. Macht das Mod-Team sowas? Chainlore wieder. Jetzt ist ja mal gut hier. Hat der Typ vom Gaming-Router geantwortet? Die Telekom? Nee. Telekom hat darauf nicht geantwortet. Die Telekom antwortet auf sowas doch auch nicht. Warum sollten die darauf antworten? So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Was gibt's denn hier? Guck mal, ich krieg schon wieder, Battlefield vorgeschlagen. COD 2042, alles klar. Ich würde mir das gerne jetzt on Stream angucken, aber ich weiß nicht, ob ich das on Stream angucken darf. Das ist Toss, das können wir uns nicht angucken. Easy Cable Management on a low budget, ist das so? Wieso, das ist doch vollkommen in Ordnung. Before? After? Ah, okay, es ist alles weg. Hast du bei dir AFDDs verbaut? Weiß ich nicht, was das ist. Ja, und nu? Okay, er zeigt uns einfach, dass man Kabel zusammenklipsen kann. Ja, ach. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Die Sache ist die, nicht das Kabel zusammenklipsen ist das Problem, sondern das ordentlich zusammenlegen, zusammenklipsen, zusammen machen und den ganzen Schreibtisch abräumen und den Schreibtisch wieder aufbauen. Da habe ich keinen Bock drauf. Nee. Das ist eine Sie? Ach so. Habe ich jetzt nicht. Kommt man nicht. Also, habe ich jetzt anhand der Hand nicht sofort identifizieren können. Was taugt dir am meisten? Ansible, Puppet oder SaltStack? Ansible. Puppet habe ich am meisten benutzt bisher und benutze ich auf der Arbeit auch. Aber Ansible ist mir deutlich sympathischer. Ich hab mir hier noch ein Video aufgeschrieben, was ich mal gucken wollte. Mal gucken, ob das was ist, was wir nicht geguckt haben. Warum Linux besser fürs Programmieren ist. Mal gucken, ob er das sagt, was ich auch sagen würde. Zum Glück habe ich so eine kleine Liste mit Videos, die man. Da haben wir jetzt ein bisschen was zu tun heute. Mal gucken, ob er das sagt, was ich auch sagen würde.
To solve the question of why Linux and why programmers seem to prefer Linux and why Linux just seems to be really high.
Weil es kein Windows ist, ist erstmal ein ganz guter Grund. Und vor allem ohne diese ganzen Windows-Eigenheiten.
Hyped among developers. This is a question that I've asked myself in the past, and especially before starting to use Linux and before starting to learn more about Linux. And so I figured, as with like most of the videos that I make on this channel, that if I've had that question in the past, then there's probably a decent chance that you're having it or have had it too. So that is the question okay. That I'll be answering in today's video, which is why Linux?
Ja, dann erzähl mal. Mach doch nicht immer so laut zwischendurch. Übertreibt zwar nicht immer so. Hier, war da gerade Java? Habe ich das wirklich, habe ich das richtig erkannt? War da irgendein Java-Symbol? Moment. I! Sus. Muss das sein.
Oh, and if you're sitting there and you're thinking,
man spricht es Java aus, genauso wie Jira. Und Chubuntu.
Where did he get that sick
jetzt ist wieder leise.
You can get yourself one at calstore.com. Okay, so what is it that actually makes Linux really popular among programmers? Well, the answer
also das Beste an Linux ist Linus Torvalds, der immer rumrantet und alles flamed. Das ist legit das Beste an Linux. Jetzt, nachdem man reformed ist, ist das halb so lustig, die Mailingliste zu lesen. Also, wer es nicht mitbekommen hat, Linus hat sich ja reformed vor einem Jahr oder so. Oder vor 2 Jahren. Er hat gesagt, er nimmt sich mal eine Auszeit und versucht persönlich an sich zu arbeiten, dass er nicht immer so viel flamed. Wobei ich sagen muss, ich fand das gar nicht schlimm. Ich fand das immer eigentlich relativ lustig, wenn der geflamed hat.
There's actually lots of things, but I'm gonna go through the major ones that I've found that are generally accepted among programmers as like what makes Linux really great. And from what I've found, there's about
Linux,
7 things.
Für mich das Beste erstmal ist, dass du ein gescheites Terminal hast und gescheite aktuelle Terminal-Tools. Ein easy Paketmanager mit allem möglichen Scheiß drin, den man so braucht, ja. Gerade für Webentwicklung wunderbar. Und es ist, finde ich, nicht verkehrt, auf der gleichen Plattform zu entwickeln, wo es dann am Ende auch läuft. Sagen wir mal so, das können sich zwar die meisten Anwender nicht vorstellen, aber 90% der Software, Servertechnik, läuft auf Linux und nicht auf Windows.
That programmers in general appreciate about Linux. So let's go through them. The first one is security. This simply means that Linux tends to be a safer system, so you won't need antivirus software,
and
viruses overall just aren't really an issue.
Wer braucht Anti-Hacker-Man-Maßnahmen?
A really secure system, and you won't get bothered by needing.
Das ist wie Source Code dokumentieren, ja? Einfach richtig machen, dann braucht man auch keine Security.
Find and pay for antivirus software and then update that software and get notified by it, etc.
Ja, aber er hat schon recht. Natürlich ist das, also bevor das jetzt irgendeiner glaubt, was ich hier vor mich hin laber, da hat er natürlich recht. Also ich mache mir deutlich weniger Gedanken, dass ich mir unter Linux was einfange wie unter Windows. Das liegt natürlich einmal an Linux selbst, aber es liegt auch ein anderes Mal daran, dass es nicht so viel, kein so beliebtes Angriffsziel ist wie Windows, ja. Gerade irgendwelche Browser-Exploits und sowas, klar, das geht, würde theoretisch auch alles irgendwie auf Linux funktionieren, aber es ist einfach nicht so beliebt. Aber manche Sachen passieren dir halt unter Linux einfach nicht. Zum Beispiel mit Razer, die einfach eine Admin-Shell aufmachen konnten im Installer, das passiert dir unter Linux definitiv nicht.
The reason that Linux is
aber du
really
hast
secure.
Du hast unter Linux genauso dumme Sicherheitslücken. Kann sich noch einer an die Sudo-Sicherheitslücke erinnern, wo du irgendwas einfach in Symlink setzen musst, glaube ich. Ich krieg's gar nicht mehr richtig zusammen. Symlink und die falschen Parameter oder so und du warst root. Linux hat genauso gut bescheuerte Fehler wie Windows, aber ich habe zumindest den Eindruck nicht ganz so gehäuft.
Is because of the fact that the Linux operating system is open source. This means that anyone who wants to can look at the source code for the system.
Ja, das macht keiner.
And if you aren't familiar with this concept, then this may
sound... Das ist definitiv nicht der Linux Source Code. Der Linux Source Code, der sieht nicht mal entfernt so aus, wie was normale Leute lesen können. Das ist auch nicht mal C++ Code. Linux Source Code sieht so aus. Das ist sehr ordentlicher. Big Brain C-Code. Das ist Linux-Kernel-Code, was ihr hier seht. Das ist übrigens kein Witz, das ist wirklich Linux-Kernel-Code, was die beim Hacker-Typer drin haben. Zumindest hatten sie das früher. Ich glaube, das ist immer noch. Das ist Linux-Kernel-Code. Ja, aber man muss sagen, der Kram ist wirklich ziemlich gut gemacht, aber verstehen tut es trotzdem als Außenstehender keiner. Ah, hier, a Simple Shell Sort, natürlich, alles klar. Simple Shell Sort, finde ich auch, dass es simple ist. Richtig, richtig, richtig simple. Simple Shell Sort, Alter. So, weg. Gucken wir uns weiter an. Also wie gesagt, das ist nicht mal entfernt was mit dem Linux Source Code zu tun. Das ist, was ist denn das? Ist das, sind das ach, das ist Python, Attribute oder sowas, ne? Ja, Flask sieht man ja da oben schon. Python, plotted language, Alter.
Sound like it would be the opposite of safe, since anyone can find vulnerabilities and create viruses for it or exploit the vulnerabilities really easily. And that's not wrong. Anyone can do that, and a lot of people do try to do this. But the thing is that Linux is a really popular operating system, and so that means
Der
that there's
stimmt.
So many people reading
Nur halt
the
nicht
source
bei Noobs.
Code every day and like looking for these vulnerabilities so that they can patch them themselves.
Das funktioniert, das stimmt. Er hat nicht Unrecht, aber ganz ehrlich, Kernel Code oder so Sachen wie sudo oder irgendwelche OpenSSL-Dinger oder so, das lesen nicht viele. Das lesen, keine Ahnung, eine Handvoll Leute auf der Welt, die verstehen, was da Sache ist. Und der Rest fasst es besser nicht an. Wenn Leute, die keine Ahnung haben, OpenSSL anfassen, dann kommt dann sowas raus wie Debian. Random, Return 5, falls sich da noch einer dran erinnern kann. Also, das ist natürlich die vereinfachte Variante davon. Aber Debian hat es mal geschafft, OpenSSL zu patchen. Oder war, ich glaube, es war OpenSSL. Also OpenSSL, müsst ihr wissen, ist die Library schlechthin für so ziemlich jegliche Verschlüsselungsimplementierung, die man so tagtäglich braucht. Sowohl serverseitig als auch clientseitig. Da gab es bei Debian einen Typ, der hat einen Commit gemacht. Das könnte sogar einer von der Telekom gewesen sein damals. Ich glaube sogar, das war einer damals von der Telekom. Die haben einen Commit gemacht, wo oben drinne stand Not used lines. Und das war eigentlich der Seed für den Random Generator. Also das Seeding für den Random Generator haben die auskommentiert und committed. Also sprich, nur mal so zusammengefasst, das bedeutet, der Random Generator für Zufallszahlen hat jetzt nicht irgendwie 85 Billionen, Trilliarden, Gedings, Milliarden, sonst wie was, hoch 500 Möglichkeiten gehabt, was der ausspucken kann, sondern am Ende irgendwie nur 50.000. Das hat damals knapp 2 Jahre niemand entdeckt. Ja, man hat das irgendwann nur festgestellt, weil es Key-Kollisionen gab. Und Key-Kollisionen sind verdammt selten, eigentlich so gut wie unmöglich.
Of the fact that they are actually using the system themselves, so they don't want these vulnerabilities there, and so they try to fix them. And so what ends up happening is that there's actually very, very few of these vulnerabilities out there, and the ones that are out there become really, really hard to find because so many people are actually looking for them. And
Da
that
habe ich
also
meine
means that even
Zweifel.
if there are a few bad people out there looking for these flaws and trying to exploit them in a bad
Bot der
way,
Lehre.
for
Ach
every
nein, Bote der Lehre. Moin. Ich habe Bot der Lehre verstanden. Fehlt ja nur ein Buchstabe.
Every bad person that's out there trying to find these flaws, there's potentially like 1,000 good people out there looking for the exact
Das
same
stimmt
flaw and
nicht.
trying
Das
to
stimmt nicht.
eliminate it.
Das stimmt nicht. Der Code, gerade was Linux-Kernel und Inter, also und die, so die Standard-Tools angeht und auch Verschlüsselung, das gucken sich keine 1.000 Leute an. Du wirst auf der Welt noch nicht mal 1.000 Leute finden, die da tief genug durchblicken, da wirklich was zu verstehen und zu machen.
And so that kind of results in a really safe system. The second reason is that Linux can improve your programming workflow. The package manager in Linux is a godsend for programmers in
Wo
terms of
ist der
efficiency.
Unterschied zwischen Ubuntu und Debian? Ursprünglich war das mal so, und das ist zum größten Teil auch immer noch so, dass Ubuntu die Debian-Infrastruktur nimmt. Also sprich, die haben das Debian-Package-Format und die waren am Anfang hatten die, glaube ich, auch mal die Debian-Packages aus dem Repo. Mittlerweile haben sie, glaube ich, immer noch teilweise, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, die Debian-Packages haben aber viel eigene Sachen dabei, was man auch machen muss, weil gerade die Stable Debian Packages sehr alt sind. Also Debian Stable ist im Prinzip schon alt, wenn es rauskommt. Also am Release-Tag ist Debian Stable 2 Jahre, 2, 3 Jahre alt. eher drei, 4 Jahre wahrscheinlich. Also, das machen die bei Ubuntu besser. Was übrigens auch der Grund ist, warum mir persönlich gerade als Serverbetriebssystem Ubuntu lieber ist, kann man sich aber drüber streiten, ist beides top, kann man beides verwenden. Ubuntu hat ein paar Nachteile, ja, NetPlan verstehe ich nicht und Snap verstehe ich auch nicht. Debian Stable noch die Sudo-Lücke. Das machen sie, das darf man ja nicht miteinander vergleichen, nur weil die Basisversion von diesen Paketen alt ist, heißt es ja nicht, dass es nicht Sicherheitspatches gibt. Also Debian patcht 3 Jahre alte Software. 4 oder je nachdem wie alt Debian ist, auch 5, 6 Jahre alte Software. Aber die Version ist halt, die Base-Version ist halt alt. Und das bleibt auch die alte Version, nur mit dem Fix dabei.
Is that Linux can improve
da sieht man mal, was das für eine Arbeit ist.
The Package Manager in Linux,
ja,
is a
das stimmt.
Godsend for programmers in terms of
Package
efficiency.
Manager ist POC. Package Manager ist das Beste, was es gibt unter Linux. Das kriegen die niemals unter Windows hin. Ich weiß, dass es jetzt Winget gibt, aber Winget ist einfach absoluter Pains-Champ im Vergleich zu einem ordentlichen Linux Package Manager.
If you want to install something or use something new, just type in sudo apt get install whatever you want to use, and then within a couple of seconds or a minute or two, you get it and you're ready to rock. This is something that can sometimes be painstakingly difficult in other operating systems. First of all, you need to install a package manager in macOS and Windows if you want to have a good reliable one.
Moment, ich muss mal kurz Chat lesen. Es gab gerade eine lange Nachricht, bevor ich nachher wieder nicht dran denke. Also zeig mal her. Sag mal, immer wenn ich hier reinschaue und du gerade mal am Programmieren bist, bekomme ich ein bisschen Panik, weil es wesentlich komplizierter aussieht als so Standardszeug. Es ist ja auch kein Standardzeug. Was man in der Uni oder im Nebenjob mitbekommt, liegt das daran, dass du mehr DevOps-Hardware-Zeug machst oder auch mal, oder fehlt mir da noch der Überblick für Sachen, die so im Backend abgehen? Na, ich mache ja alles möglich. Also muss ja sagen, es ist ja doch schon relativ vielfältig. Also wir machen Webanwendungen von Backend bis Frontend. Wir machen irgendwelche ESP-Hardware-Geschichten. Heute habe ich irgendwelche VoIP-SIP-Sachen programmiert. Wir haben RTSP, FFmpeg-Sachen programmiert. Also man muss sagen, hier ist wirklich Fullest Stack angesagt. Frontend, Backend, hardware-nahe Geschichten, komplizierte Sachen. Da ist alles Mögliche dabei. Und das ist einfach eine Frage der Übung und des eigenen Interesses. Ja, ich habe auch von vielen Themen überhaupt keine Ahnung, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mal ein Problem habe, was dieses, also ein Problem, was ich lösen will, was dieses Gebiet mal tangiert, ja, also sobald ich irgendwie dann feststelle, ah, das brauche ich zum Lösen von Problem XY, dann gucke ich mir das an, vorher nicht. Deswegen kann ich auch so random Sachen, ja, deswegen weiß ich relativ gut, wie WebRTC funktioniert mittlerweile, weil ich mal Kamerabilder gestreamt habe, ohne neu zu encoden, in Browser, WebRTC, ja. Heute habe ich mir VoIP und SIP-Geschichten angeguckt. Wir haben hier schon Frontend-Geschichten, JavaScript gemacht, wo ich jetzt nicht so der Profi drin bin. Von irgendwelchem C-Sharp Go-Interop oder so, was sonst auch keiner macht. Ist halt, meistens habe ich spezielle Probleme, die ich lösen will, die brauchen meistens auch spezielle Lösungen. Das ist aber weniger Standard, würde ich sagen. Also in so einer 0815 Business-Anwendung, dann ist das anders als das, was ich hier daheim bastel. So eine 0815 Business-Anwendung, die quasi einen Web-Request kriegt, dann irgendwas in die Datenbank schreibt und was zurückliefert, tja. Aber ich habe immer das Problem, oder, tja, kann man jetzt als Problem sehen, vielleicht man kann es auch als, ja, Fluch und Segen zugleich sehen. Wenn ich was basteln will, stoße ich meistens relativ schnell auf Probleme, wo ich keine Lösung für finde und dann bin ich 2 Wochen am Buddeln, bis ich mich in dem Thema richtig gut auskenne. Und umso besser man sich in dem Thema auskennt, umso mehr findet man dann sogar noch, weil man die passenden Begriffe kennt, die man googeln muss. Das ist ja das, was ich auch immer sage. Man muss sich gut genug auskennen, dass man weiß, was man in die Suchmaschine eingeben muss. Das ist das gesamte Geheimnis. Wo zieht Winget eigentlich die Software her? Die haben ein Repo, wo drinnen steht, wo es die Software gibt. Wenn ich das, wenn, also wenn ich das richtig sehe, funktioniert Wingate so, dass Wingate quasi eine zentrale Liste hat mit Software, die es zum Installieren gibt. Und das ist im Prinzip eigentlich nur ein Verweis darauf, wo es die eigentliche Software gibt. Eventuell könnte es auch sein, dass da irgendwelche Skripts drunter liegen, ich weiß es nicht. Aber es gibt kein offizielles Microsoft-Repo. Deswegen ist Wingate ja auch so ein Hack. Deswegen kann Wingate ja auch Programme teilweise nicht richtig installieren und deinstallieren, weil es 30 Jahre alte Windows, also über 30 Jahre angesammelte Windows-Installer-Technik irgendwie abfackeln muss. Ja, gut. Ich meine, wir haben auch schon teilweise abgedrehte Sachen gemacht, ja. Ich erinnere mich noch daran, wo wir den Ultra-Low-Power-Prozessor vom ESP32 Assembler programmiert haben. Ja, das war auch, das war schon, war, es kam, wir hatten schon einige abgedrehte Sachen hier. C und C-Sharp und Go, wie geht das denn? Das geht über C. Du musst Go sagen, dass du Funktionen mit C-Signaturen oder mit C, wie heißt denn das eigentlich genau? Wie nennt man das? Ja, mit C-Style, C-Style, Binary, wie heißt denn das eigentlich genau? Gute Frage. Ja, du musst zumindest Go sagen, dass der Funktion exportiert, wie das C macht. Und dann kannst du von C-Sharp das einbinden, wie wenn du C-Programme einbinden würdest. Das ist zwischen C-Sharp und Go ein bisschen painstrempig. Weil Go hat sehr genaue Vorstellungen, was Multithreading angeht. Und macht zigtausend Safety-Checks, dass du da nicht drin rum fuhrwerkst. Was ich doof finde, dass man Go das nicht ausstellen kann, deswegen, also man könnte ja sagen, was cool wäre, wenn Go auch einen Unsafe-Switch hätte. Dass du sagst, okay, es ist schneller, wenn wir ein paar Checks weglassen. Gerade Go, also C und Go Interop ist halt langsam. Weil Go laufen und gerade callen von C nach Go. Von Go nach C geht halbwegs, aber von C nach Go ist ziemlich langsam. Also wir reden jetzt hier nicht vom Millisekundenbereich oder so. Aber wenn man beispielsweise, sagen wir mal, einen Videodecoder macht, ja? Wenn man einen Videodecoder macht, das heißt, gehen wir mal von aus, man hat irgendwelche Netzwerkgeschichten in Go programmiert und hat einen Videodecoder in C. Und das Video decodet, man will es übers Netzwerk verschicken. Dann musst du ja jedes Mal von C, wo dein Decoder läuft, die Sachen irgendwie an Go schicken, über dein exportiertes Interface, an Go schicken. Und dieser Aufruf von C nach Go ist langsam. Da gibt es auch jede Menge Blog-Einträge dazu. C, Go, Overhead, bla bla bla. From C to Go 1 bis 2 Millisekunden. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Hier sieht man es doch. Guck mal. Von Go nach C sind es 121 Nanosekunden pro Call Overhead. Und hier von C nach Go sind es 1 bis 2 Millisekunden Overhead. Das stimmt, by the way, nicht. Das ist mittlerweile viel, viel geringer. Aber es gibt halt einen gewissen Overhead. Normalerweise ist es so, von jeder anderen Programmiersprache, wenn du C-Funktionen aufrufst, dann ist das eigentlich quasi null. Also, das ist kaum, dass das in irgendeiner Art und Weise nennenswert das Programm langsamer macht. Das ist ja nur ein Jump an irgendeine Memory, an irgendeine Speicheradresse im Endeffekt, so ein Funktionsaufruf. So, und Go macht das ein bisschen anders. Von Go nach C geht halbwegs, hat aber auch Overhead. Und ihr sagt jetzt vielleicht 121 Nanosekunden pro Operation sind nicht viel. Naja, sagen wir mal, wenn ihr jetzt wirklich einen Videodecoder habt oder irgendwelche anderen Sachen, die millionenfach eine Funktion aufrufen von Go zu C, dann machen es 121 Nanosekunden schon fett aus, ja. Die Menge macht's. So, und umgedreht ist das stimmt nicht. Das ist deutlich schneller mittlerweile. Aber umgedreht ist das natürlich auch ein Problem. Und ich habe ja mal was gebastelt, was Kamerabilder abruft per FFmpeg. Und die einzelnen Kamerabilder dann übers Netzwerk schickt an einen Browser. Und das macht's halt über Go. Und streamt das halt über Go an einen Browser. Und das hatte auch einen gewissen Overhead bei dem Call von eben C nach Go. Ja, aber Go, Go hat da wirklich so, so, so Eigenheiten. Das wär, deswegen wäre es cool, wenn Go so eine Art Unsafe-Switch hätte. Dass ich sage, wisst ihr was, Go Runtime, scheiß drauf. Geh einfach mal von aus, ich mache es richtig. Und wenn ich es nicht richtig mache, dann crash einfach. Fertig. Das wäre mir lieber. So, wir gucken jetzt aber das Video weiter. Moment, Leute, wo ist das Video? Nein. Hier. Es gibt, nee, auf YouTube gibt's sie nicht. Ich habe ein paar Sachen, habe ich auf GitHub. Aber wir machen ja sehr, meistens bastel ich nur was im Stream. So die interessanten Teile zeige ich dann hier. Das kommen ja meistens selten wirklich komplett fertige, benutzbare Sachen raus. Ich zeige die interessanten Teile hier im Stream und dann ist gut. Weil die langweiligsten Sachen, die dazugehören, oder dass das schön bauen drumherum, das will man ja eigentlich nicht im Stream sehen.
And just doing that can be, ja, a difficult task for a beginner. With Linux, that just comes pre-installed and you're ready to go. And it also has a lot of packages already installed and set up. Yeah. All right, so let's take a really simple example here that kind of illustrates both point number one about security Ubuntu. And also point number two about ease of use and just workflow in general. So let's say that you want.
War das nicht, das lief Stadia nicht mit FreeBSD? Oder bringe ich es jetzt durcheinander? War Stadia nicht BSD? Also die PlayStation ist BSD, das weiß ich. Das PlayStation-Betriebssystem ist auf FreeBSD-Basis. War Stadia nicht auch? Nee, Stadia war Linux, ne? Das bringe ich jetzt durcheinander. Stadia war... Ach, keine Ahnung.
Wanted to install VLC Aber wen juckt Stadia? On your Windows machine. What you'd have to do is you'd have to first open up a web browser of some kind, then you'd have to find or like Google search, ja, for VLC Media Player.
Dann landest du auf irgendwelchen Fake-Seiten und lädst dir ein Video, lädst find dir den right Virus runter.
Find the right website to actually download it. Go to that website, press the download link, start to download it, run the .exe file and then choose.
Leute, wenn ihr VLC nicht runterladen wollt, ihr könnt euch auch VLC im Saturn kaufen. Für 9,99. Ja, geht auch. Das ist nur für alle Leute, die sich gerne mal eine Runde gebaiten lassen wollen. You got gebaited. You got gebaited. You got gebaited. Es ist halt bescheuert. Ach, guck mal, beim Mediamarkt gibt's das auch. Bewertung, Moment, das hat eine Bewertung? Diese Software. Tja. Es ist nicht, wo wir da beim Thema sind, es ist nicht verboten, Scheiße zu verkaufen. Oder VLC ist ja gar keine Scheiße. Das muss ich anders formulieren. Es ist nicht verboten, was zu verkaufen, was woanders kostenlos ist. Also nicht verboten. Also richtigerweise ist das nicht verboten. Wenn die Leute so blöd sind und kaufen das.
So. And then after you've done all of that, you potentially also need to restart your computer for these,
ja,
changes to take effect or for you to,
ja,
be able to actually
use restart the org, program. Yeah.
Now let's say that you wanted to do that exact same thing but in Linux. All you'd have to do is open up a terminal window and type in sudo
reboot.
Apt get install VLC and hit enter.
Ja, dafür musst du nicht rebooten. Kernel update musst du rebooten.
The Windows approach leaves a lot of room for errors to occur. You could get to the wrong site and accidentally download malware.
Ja, das
or
ist
you could get to the right site
Problem.
But accidentally press one of the thousands of download
aber
now
Winget,
buttons.
Nee, Winget ist eine gute Idee, aber Winget löst das Problem ja auch an sich nicht. Winget ist viel zu hacky. Die haben halt das Problem, dass die Windows-Installer für die Software über die letzten 30 Jahre nicht für sowas ausgelegt waren.
That is actually an ad for something completely different.
Die machen ja unter der Haube auch nur irgendwie Download und dann MSI installieren, unattended.
Making sure to get it from the right source, so you
deswegen konnte WinGet ja auch teilweise eine ganze Weile lang noch gar keine Software löschen und hat bei mancher Software heute immer noch Probleme.
The wrong thing or malware. As a programmer, we usually work with lots of different technologies and we're installing things constantly to get things to work. So ja. Making the process of installing stuff as easy and safe
das
as possible is really important.
Ja.
And Linux does this really well. Oh, and while we're on the topic, this video is sponsored by Kite. Kite is a free auto-completion engine that uses machine learning
sell
to
out.
Provide the
easy.
Completions. Which is what makes it stand out, and also what makes it the best auto-completion engine that I've used. One of the most useful features is that...
Ist das Konkurrenz zu GitHub AI-Gedöns?
Kite's completions are sorted or ranked by relevance instead of by popularity or by the alphabet. This is possible because they're using machine learning to provide the completions. It means that you will get suggested completions based on the code.
Das ist kein Code-Pilot. Das ist quasi... Machine-learnte Auto-Completion. Das ist das, was im neuen Visual Studio angeblich auch drin ist, was wir ausprobiert haben, was nicht richtig funktioniert hat.
You're actually writing. And if you're writing code in Python, the Copilot feature offers documentation lookup, so you don't have to constantly Google search function signatures and call patterns. With Kite, you can actually write code up to 18% faster. And who doesn't want to write code
Blockchain?
Faster,
stimmt,
right?
Ohne Blockchain
so
geht da
I highly
nix.
Recommend that you download Kite and try it out. It's completely free and supports up to 13 programming
Leute,
languages.
Ich habe bis heute nicht gecheckt, was macht denn in JavaScript dieses Punkt, Punkt, Punkt irgendwas? Das ist irgendwie was entpacken. Das ist so ein bisschen wie so Tuple Deconstruction in C#, aber anders. Ich habe bis heute nicht genau kapiert, was es macht. Also mal angenommen, das hier ist ein Object mit Keys A, B, C. Was passiert dann mit Punkt, Punkt, State? Returne ich dann A, B, C oder... Ja, Stack Overflow gucken kann ich auch. Okay, wir gucken jetzt Stack Overflow. Bam. Ja, was macht das? Property Spread Notation ist das. Alles klar. Hä? Ah! What? Bei JavaScript ist mir manchmal zu viel Magic dabei. Ja, du kannst Upsearch machen. Manchmal hilft auch Google, wenn man es gar nicht findet. Ist mir immer noch zu hoch. Das müsste ich mal jetzt ausprobieren. Das ist mir aber immer noch zu big brain time.
And 16 IDEs. So just give it a go. I know that you will like it because I love it. The third reason is no rebooting.
This is something that I touched on in the previous point when I was explaining about how installing something in Windows
das stimmt,
might work and how I...
Das stimmt, aber mal ehrlich, so oft muss man Windows, wenn man seinen Krempel darauf installiert, auch nicht rebooten. Und Linux musste auf der anderen Seite auch beim Kernel-Update rebooten. Also klar, Windows muss noch öfters rebootet werden als Linux, aber so im täglichen Arbeiten, wenn da erstmal alles drauf ist zum Kurs, das hält sich in Grenzen.
At the end of that process,
Live-Kernel-Patchen macht niemand, nee.
Restart the entire computer just to be able to work with whatever it was you installed.
Das macht auch im Serverumfeld kaum einer.
And in fact, with Linux, it's to the point where you can update the entire operating system without having to actually reboot.
Ja, nee.
And this is neither possible with macOS nor with Windows, and is something that I think is really important. Because of the
das
fact that as a programmer we tend to install lots of different things, and so the ability to just be able to install something without then having to reboot the entire machine. For
also spätestens beim Kernel Update ist Schluss. Und meistens ist ja auch, wenn du eine Weile nicht mehr geupdatet hast, ein Kernel Update dabei. Auf unserem Server patchen wir die Kernel live. Ja, aber live, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe noch nie Live-Kernel-Patching im größeren Stil gemacht oder benutzt, aber du kannst ja selbst dort nicht alles patchen. Das ist ja auch beschränkt, was man da patchen kann. Also es gibt ja immer noch einige Sachen, die trotzdem einen Reboot erfordern. Also ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich habe da mal einen Artikel drüber gelesen. Also, wenn zum Beispiel irgendwie ein... Ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber du musst trotzdem ab und zu readmen. Das sind bloß ganz spezielle Fälle, wo du Kernel Live patchen kannst.
Changes to take effect is something that I think is really important.
When doing research for this video, I found an article on TechMint that talks about why Linux is often used for servers. And this no rebooting point was one of the reasons, according to the article, why Linux is used for servers. This is something that they touch on in a part of the article where they talk about the fact that Linux is built for stability and reliability. Many Linux servers on the internet have been running for years without failure or even being restarted. The fourth reason is that Linux actually comes with...
Also ich sage euch mal ganz ehrlich, ich muss jetzt mal umgehen, warum mir Windows auf den Sack geht, ist einfach, weil viele Sachen so painstaking eklig umgesetzt sind. Ja, du hast dann irgendwelche komischen Menüs, ich will das einfach tippen, du weißt nicht wo, du weißt nicht was, dann brauchst du im Zweifelsfall noch irgendwie, stellst du fest, ach, das ginge mal in der vorletzten Windows-Version, in Windows 11 kannst du jetzt beispielsweise das Groupen in der Taskleiste und so nicht mehr ausschalten. Es gibt so viel, Windows, es ist nicht ein Punkt, wo ich sagen kann, deswegen ist es scheiße, oder nicht nur ein Punkt, das sind so viele kleine Sachen, die mich einfach immer richtig abnerven. Zum Beispiel, wenn ich schon solche Dinger hier sehe, wie dass ich jedes Mal, nachdem ich irgendwas gemacht habe, soundtechnisch, hier reingehen muss, dann auf Playback gehen muss, den Scheiß ja auch mal supportete Formate und 44 Kilohertz wieder rausnehmen und sowas. Warum macht das alleine, von alleine irgendwelche Dinger?
A ton of really powerful programming tools pre-installed. Things like grep, wget, cron and lots
ja, dazu kommt die Shell unter Windows, ist scheiße.
Can be extremely powerful.
Mittlerweile mit dem neuen Terminal ist zumindest das Terminal ganz okay. Die Windows Shell sackt immer noch, weil sowohl CMD als auch PowerShell sind, finde ich, beides ziemlich schlechte Shells, was für interaktive Shells benutzen. In PowerShell ist Big Brain für Automatisierung, aber keine daily interactive benutzbare Shell. Es ist einfach painstaking unter Windows. Es ist nicht so, dass unter Linux alles okay ist. Da gibt es auch genug Sachen, die mich nerven. Aber es nervt mich bedeutend weniger als unter Windows.
Tools that again can help you improve your workflow. This is a point that's highly individual and it really depends on your specific use case because there's so many pre-installed tools that come with Linux. And it also depends on like what specific distro of Linux you choose to go with because certain distros come with certain extra tools like Kali Linux, for instance, comes with a lot of like hacking specific tools. And so going through all of that would be an entire...
Es hat mal einer bei uns Probleme bekommen, weil er sich in Kali Linux auf der Arbeit Kali Linux installiert hat und hat über den Proxy Paket-Updates gemacht. Da ist dann der Virenscanner auf den Proxy angesprungen und hat gesagt, hau rein, Achtung, Hacker-Tools werden installiert. Hacker-Tools. Und dann kam dann irgendeiner bei dem vorbei. Was machen Sie denn hier? Hacker-Tools. Und er hat gemeint, ja, ich habe mein Kali Linux geupdatet.
Entire like standalone video series and I may do that in the future but I won't do that for now but what I will do is I will
wenn dein Arbeitgeber dir freie OS-Wahl gibt, was sollte man nehmen, kommt auf deine Erfahrungsstufe an mit Linux. Schwer zu sagen, wenn du keine Erfahrung mit Linux hast, ist es keine gute Idee, dein Arbeitsnotebook mit Linux auszurüsten, weil da kannst du erstmal nichts machen, weil du keine Ahnung von hast. Und wenn du Ahnung von Linux hast, würde ich sagen, nimm die Distribution, wo du am besten damit klarkommst. Wenn du jetzt sagst, es ist Gentoo, dann würde ich dir vielleicht trotzdem nicht empfehlen, Gentoo auf deinem Arbeitsnotebook zu verwenden. Wenn du was willst, was einfach funktioniert, nimm Mint, nimm Ubuntu, was haben wir sonst noch Schönes? Für die 50 Milliarden Euro. Manjaro, ja, das würde ich jetzt nicht sagen, was einfach so funktioniert, ohne dass man sich selbst mit beschäftigen muss. Wenn man Windows-Admin ist, ist das auch nicht das Beste, ja, das stimmt. Ja. Aber eigentlich weiß man es selbst am besten. Elementary OS, boah, nee, hör mal auf. Installiere ich mir direkt Linux oder wieso nicht Linux als VM in Windows? Du kannst ja auch Linux als VM in Windows installieren. So mache ich das ja immer hier. Na, ich habe das ja auch immer so auf. Finde ich persönlich für mich privat die beste Variante, weil sich einfach Linux unter Windows viel besser virtualisieren lässt als Windows unter Linux. Und dementsprechend, ja, so mache ich das auch. Ist ein Workflow, den würde ich auch auf meinem offiziellen Notebook verwenden, gar keine Frage, wenn das irgendwie notwendig wäre. Aber ich brauche dort kaum Windows-Programme. Dementsprechend habe ich Linux direkt drauf. Also auf der Arbeit brauche ich halt, bei mir daheim brauche ich Vegas, Affinity Designer, alle möglichen Sachen und auch Spiele, die nur unter Windows funktionieren. Auf der Arbeit brauche ich eigentlich nichts, was nur unter Windows funktioniert. So. Die Frage ist eher Linux oder macOS. Ja, das musst du wissen. Es kommt drauf an, mit was du dich am besten auskennst. Wenn du dich mit Mac auskennst, lass dir einen Mac kaufen. Kennst du dich mit Linux aus? Linux. Ich persönlich würde immer Linux nehmen. Aber das kann man so nicht sagen, ja. Genau. Wenn man WPF und .NET macht, ist natürlich bescheuert unter Linux. Das ist ja klar, ja. Wenn man Sachen machen will, die nicht unter Linux gehen, kann man kein Linux verwenden. Das ist ja logisch. Ja, aber das stimmt schon. Ja? Und wenn der Anteil hoch ist, sodass man zu oft wechseln muss oder genervt ist, dann ist es auch keine gute Idee. Wo hattest du Probleme denn zum Beispiel mit grafischer Ausgabe, die laggy as fuck ist? Wenn du es mit den KVM-Standard-Sachen machst. Gar kein Vergleich zu VMware Workstation unter Windows. Gibt noch mehr Probleme, müsste ich mir jetzt aber erst ein bisschen Gedanken zu machen. Das ist alles schon eine ganze Weile her, wo ich damit rumgebastelt habe. Zumindest gibt es kaum was Weicheres und besser Integriertes hier als VMware Workstation Linux unter Windows auf dem zweiten Desktop. Also einen besseren Workflow kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Ich habe übrigens noch hier von meinem Stellenanzeigen-Dings-Stells-Video offen. Also besser geht's eigentlich gar nicht mehr. Du hast alles wunderbar hier integriert. Genau, Windows als OS und Linux auf VM. So habe ich das, ja. Der Arbeit habe ich nur Linux auf dem Notebook. Ja, aber vor allem bei Workstation unter Linux, dann hast du alle Probleme, die du mit Linux drumherum hast, von Grafikkartentreiber bis sonst was. Klar, funktioniert tut das auch. Aber es ist ja auch so, Windows in VMware Workstation unter Windows läuft auch schlechter als Linux in VMware Workstation. Und es ist immer besser, das Betriebssystem, was sich einfacher zu virtualisieren lässt oder besser virtualisieren lässt, eben als Gast laufen zu lassen, als umgedreht. Linux VM immer slow, da ist überhaupt nichts slow. Das Problem ist, wenn du zum Beispiel Mint oder Ubuntu nimmst mit ihrem Standard-Desktop, die irgendwelche 2D, 3D Acceleration GPU-Sachen wollen, ja, dann funktioniert das nicht. Aber hier mit meinem i3, da ist nix slow. Und ich kann sogar die richtig Big Brain Sachen wie GLX Gears starten, ja. Gut, das ist jetzt ein bescheuertes Beispiel, das braucht ja nix im Endeffekt, aber deswegen mag ich i3. i3 ist halt super, du brauchst keinen grafischen Schnickschnack, aber es ist halt einfach saumäßig schnell. Was magst du lieber, VMware oder VirtualBox VMware Workstation? Ganz klar. So, wir gucken jetzt erstmal das Video fertig. Und dann ist auch Bettgetime
Description to
bald.
an article that I found on Ubuntu
Sind,
Pip.
Moment, Moment, da muss ich noch was zu sagen. Sind VMs eigentlich auch echt sicher, was Viren etc. angeht? Da denke stumpf immer, dass der Virus ja trotzdem auf dem PC ist, wenn es nur VM ist. Also, hundertprozentig sicher ist nix. Es gibt Angriffsszenarien und auch genug so Proof of Concepts, dass man unter ganz speziellen Bedingungen aus einer VM ausbrechen kann. Und in Zeiten von Meltdown und Spectre gab es da auch Sachen. Aber du bist in einer VM schon mal so sicher, wie du eigentlich nur sein kannst. Hundertprozentig ist es nicht, aber es gibt nichts Sichereres, wenn du es eben auf dem gleichen Rechner ausführen willst. Noch sicherer ist nur ein extra Rechner mit abgezogenem Netzwerkkabel, der niemals irgendwie angeschlossen wird. Aber ansonsten, ich ganz ehrlich, ich würde Viren in der VM ausführen, ohne dass ich mir Gedanken mache. Du musst natürlich gucken, ja. Du darfst da jetzt keine Sachen gemountet haben von deinem Host oder so. Und du solltest es auch nicht im internen Netz bei dir daheim machen, weil wenn die VM Netzwerkzugriff hat und du fängst dir einen Virus ein, der dann dein NAS verschlüsselt, weil es nicht richtig abgesichert ist, das kann dir aus einer VM natürlich auch passieren. Aber wenn die VM keine Laufwerke gemountet hat von deinem Host und wenn die VM jetzt netzwerktechnisch nicht in dein internes Netz kann, sehe ich da überhaupt keine Probleme. Und wenn du viel mit Viren machst, dann ist natürlich eh sinnvoll, sich ein eigenes abgeschlossenes Labor zu bauen. Also nimmst dir ein paar Rechner, machst ein extra Netzwerk hin, bastelst dann rum. Wenn du einfach nur sicherer sein willst, dann ist eine VM das Beste, was du machen kannst, mit riesem Abstand. Und am besten ist Linux in der VM, dann hast du einmal den Vorteil, dass Linux sich eh schon so gut wie nie was einfängt. Und wenn es doch mal passieren sollte, was äußerst, äußerst unwahrscheinlich ist, dann bist du immer noch in der VM. Was ist mit KubeOS? Ja, es gibt mittlerweile schon verschiedene Versuche, da noch mehr oben drauf zu setzen mit containerisierten Anwendungen, die einzeln in der Sandbox gestartet werden und sowas. Fang dir mal an mit einer Linux-VM und das ist schon mal besser als 99% der Weltbevölkerung, sicherheitstechnisch. Und wenn ihr dann immer noch irgendwelche Probleme habt, da könnt ihr euch auch andere Sachen angucken. Doch, Bettke, bald.
Where they go through some
Video
of the most commonly used tools in Linux and what they're really useful for. So if you feel like learning a little bit more about these tools, you can check that out.
Number 5 on our list is task automation. Linux is almost built for
Wäre
automation.
Wäre eine nice Videoidee eigentlich Linux VM. Da musst du nichts möglichst sicher aufsetzen. Wenn du einfach nur Linux VM zum Surfen haben willst, nimmst du dir vor allem eine Workstation oder irgendeine Virtualisierung, klatscht da ein x-beliebiges Ubuntu, Mint oder sonst was drauf und es reicht. Fertig.
Tasks. I'm not an advanced user yet. I'm still learning and exploring the wonders of Linux. But more experienced Linux users who also know how to code rarely need to do anything twice because of the fact that Linux lends itself really well for automation. A pretty common thing in the Linux community is something referred to as one-liners, which is often used to refer to short little scripts.
One-liners nur in Perl natürlich. Was sonst?
Scripts that you write to automate a task. You may find yourself doing 3 things in a row every
morning. Du musst netzwerktechnisch nicht beachten. Nur für den Fall, das, was du geschrieben hast. Du wolltest ja wissen, ob es theoretisch möglich ist, aus einer VM auszubrechen. Ja, das ist theoretisch möglich. Und wenn du da besonders dagegen vorbeugen willst, weil du jetzt vorhast, auf deiner VM 50 Viren auszuführen, ja, dann würde ich mir vorher Gedanken machen. Wenn du es einfach nur verwenden willst, als, sagen wir mal so, Sandbox-Surf- Browser, da musst du gar nichts machen.
Morning as you start up your computer, maybe you always open up Spotify to play a certain playlist and then you open up your latest project that you're working on and then you open up Discord. By the way, check out our Discord community, link in the description. With Linux, it's very easy to write a quick little script to automate all of these tasks with a simple cron job or something like that. There are lots of pre-installed tools like we talked about in our previous.
Nee, also ein cron job, der in den Browser öffnet, ist jetzt vielleicht nicht so die beste Idee.
Point that lends themselves really well to automation. The 6th point is performance. And no, Linux is not necessarily faster than any other operating system, but it is very lightweight for an OS and is compatible with pretty much any machine you can find. You can run Linux on almost anything. So this means that you can very often take an old laptop that is virtually useless.
Also ganz ehrlich, bevor irgendjemand es schafft, auf meine Linux-VM was einzuschleusen, der dann durch den VGA-Treiber einen Escape auf den Host schafft, da hat er eher einen Hammer genommen und bei mir die Scheibe eingeschlagen.
Being so slow and install Linux on that machine and all of a sudden breathe new life into that. A machine that was impossible to work with before is now all of a sudden working really well.
There are more performance benefits of Linux, like the reliability of the systems and other things like that.
Das war jetzt alles sehr vage, was heißt sehr vage? Sehr allgemein, was er erzählt hat. Wo ich jetzt sagen würde, okay, das waren jetzt so viele Weisheiten auch dabei, wo ich jetzt sagen würde, okay, kann man sich jetzt drüber streiten. Es ist nicht so wirklich so die richtig harten Facts gedroppt.
Being able to revive a dead computer is something that's really useful, I think, and it's also really like environmentally friendly because it means that your laptop running Linux will last you so much longer than
one running wahr.
Mac OS or Windows.
Das
okay,
ist wahr.
So number 7 is a bit of an odd one, but it is that Linux actually provides you with useful error messages. This may sound a little bit weird.
Außer C++.
Whatever, but
das ist
it
überall
is really
scheiße,
important
egal unter welchem
with Windows and Mac OS, what you can often find yourself stuck with is an error message along the lines of like, oops, something went wrong. And it's not
aber man
useful,
muss ehrlich sagen,
like
die Linux-Fehlermeldungen sind auch nicht. Also, wer sich mal so ein Kernel-Log angeguckt hat, würde nicht sagen, dass das sonderlich usefulle Fehlermeldungen sind.
That and like finding the actual answer to that question is really difficult because lots of different other people have had that same
also,
error message.
Also, nur mal so als Beispiel. Guckt euch einen Kernel-Panic an und guckt euch einen Windows Blue Screen an. Der Informationsgehalt ist für den normalen User ungefähr gleich nicht vorhanden.
Full readout of the actual process.
Linux Einsteiger-Distribution, neben Linux Mint, da kann man glaube ich nicht allzu viel verkehrt machen.
And you'll get like proper, you'll actually see what actually happened, and that means that it's way easier to actually Google that and find an answer to
das
your
stimmt.
Specific problem.
Da hat er recht.
And
das ist
that
der
is
Punkt.
That's really important.
Das ist der Punkt, warum ich auch immer sage, installiert euer Windows, euer Linux oder was auch immer, benutzt eure Software auf Englisch. Nicht weil ich sagen will, das ist besser als auf Deutsch. Sondern es ist viel einfacher, wenn man einen Fehler hat oder ein Problem hat, danach auf Google zu suchen, als mit der deutschen Fehlermeldung. Ne? Ich meine, guckt euch mal an, wenn Visual Studio irgendwie was ich ausspuckt, nehmen wir mal, hatte ich letztens, deswegen fällt es mir jetzt gerade als Beispiel ein, dass er irgendwelche Projektmappen nicht öffnen kann. So, da kriegst du eine Fehlermeldung auf Englisch, irgendwie, keine Ahnung, can't open project bla folder oder so. Die copy-pastest du Google, findest sofort 30.000 Antworten. So, wenn du da auf Deutsch danach googelst, der Projektmappenassistent der Projektmappe kann nicht geöffnet werden, dann findest du dazu nichts.
Especially for programmers when you're running into these errors constantly.
Now this also comes with the caveat that a beginner might not find that much help from these error messages, at least not if they've never spent time in a terminal-like interface, because for a beginner this can be very intimidating and just seem
erstmal
like a S-trace bunch of text
überall
that all says the same thing. But once you've spent some time in a terminal, these error messages are super useful.
Alright, so secret point number 8. This is one that I didn't really want to include in the main 7 points because of the fact that I don't think that it quite belongs in the 7 points. I don't think that it's a good reason to choose
auf.
Linux over
she's,
Windows and
she's,
Mac OS.
She's los.
But I do think that it's a reason that a lot of Linux users kind of like to use. So I wanted to include it in the list anyway. And so point number 8 is customization.
Das
and
stimmt.
The thing about Linux
ja.
is that you can pretty much customize ja. anything. And because of the fact that it's open.
Dementsprechend ist Linux aber halt so auch krasser Wildwuchs, ne? Und vieles ist halt einfach da und nicht fertig und wird nie fertig. Das ist Vor- und Nachteil zugleich.
Essentially, like, it's limitless because you can write your own customizations because you can write your own customizations for it, so you can really actually customize everything. And I think that this is something that programmers tend to care about a lot, like customizations and making your environment your own. So I think that
es ist aber auch halt ein bisschen Vor- Nachteil.
Like,
die Leute programmieren halt das, worauf sie Bock haben und hören auf, daran zu programmieren, wenn sie keinen Bock mehr haben. Das heißt, die machen coole neue Features, wenn überhaupt. Und für die Usability-Sachen haben sie keinen Bock, keine Zeit oder keine Lust oder können es nicht. Also du hast unter Linux auch ganz viele One-Man-Shows am Start. So cool das ist, was es da an Software gibt, vieles ist da halt wirklich begrenzt bedienbar für Noobs.
Like I said, I don't think that it's a reason to choose Linux over macOS or Windows. It's not an actual benefit, it's just like appearance benefits. I guess there could be like benefits of it where you set up the environment to be more productive for you because you can customize certain things. But overall, I don't think that it's a major point to why you should choose Linux over Windows and macOS. But yeah, it is a really interesting point. And once you start going down the rabbit hole that is like Linux customization, you'll quickly realize that you can spend an entire lifetime there.
All right, so in conclusion, yeah, there really aren't that many things that you can
Unix.
Do on Linux.
Dazu kann ich euch nur das Subreddit Unix Porn empfehlen. Hat nichts mit Porn zu tun, sondern zeigen die Leute ihre customized Linux-Oberflächen.
Are impossible to do on other systems, especially if compared with macOS. But the overarching theme is ease of use. As a rule, it's easier to do what you want to do on Linux than it is to do on other operating systems.
So, should you switch to Linux?
Nein.
The answer that I like to give here is that you should probably
Nein.
Try out Linux first in a virtual machine.
Leute, die einfach sagen, ich habe keinen Bock auf mehr auf Windows und switchen auf Linux, sind in 2 Monaten wieder unter Windows.
See what you think of it and then you can kind of go from there.
Ja,
because
hat er recht.
That's what I did. That's how I got started. I started out with a virtual machine. And
so
then after a while,
ist,
I just found myself spending
Tipp.
More and more time there than I did in my main OS. And especially for like programming related tasks, that was just so much smoother to do in Linux than it was to do in my main OS at the time. And so that's kind of my advice. That's how I would go about it. And
hat er
yeah,
recht.
That's it for this one. I hope I was able to
Sehe
answer the
so.
Question
das
of why
programmers
tend to use Linux over other operating systems.
So Leute, Badge Time. Badge Time. Falls ich irgendwelche Fragen nicht beantwortet habe, Leute, dann wo ist mein Outro Sound? Haben die mein Outro Sound gelöscht? Das ist ein, keine Ahnung, 25 Jahre altes Super Nintendo-Spiel. Meine Güte, ey. Dann hören wir uns jetzt halt den Remix an. Der gefällt mir aber nicht. Ja. Haben die das wirklich alles gelöscht? Ah, hier. Okay, Leute. Also, wir sehen uns. Bis dann, macht's gut. CU.